Eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi. Italienischer Autor, übersetzt hat das Ganze aus dem Italienischen Martin Hallmannsecker. Falls Sie letzte Woche nicht mit uns waren, hole ich Sie nochmal eben ins Boot. Also auf Einladung seines deutschen Verlegers ist eben der italienische Autor Carlo Levi, der bekannt geworden ist mit Christus kam nobis eboli, ist also nach Deutschland gekommen, hat in München einen Vortrag gehalten, aber wie das so ist als Vortragsreisender, hat er natürlich auch die Stadt durchstreift, da ein bisschen was mitkriegen wollen, was wir heutzutage Sightseeing nennen. Er ist nachts viel unterwegs gewesen, natürlich in Bierkellern, wie man sich das in München so vorstellt. Da ist er vielen Menschen begegnet, die vom Krieg und vom Nazi-Regime immer noch verstört gewesen sind, völlig ohne Scheu, aber eben nicht ohne Vorurteile. Und er hat einen alten Freund wieder getroffen, den Bildhauer Rainer P. Ob es den wirklich gegeben hat oder ob der nur eine Romanfigur ist, das weiß man nicht. Seine Identität konnte nicht aufgeklärt werden. Auf alle Fälle setzt Carlo Levi nun seine Reise fort im VW in Begleitung von diesem Rainer P. und seiner Frau Mina und zusammen mit einem weiteren jungen Italiener.
Durch eine ruhige Winterlandschaft mit weiten Feldern und bäuerlichen Dörfern, die in bescheidener Klarheit erstrahlen, durch Ebenen, durch sanfte Täler und über Anhöhen, auf den grün-grauen Horizont zu, an dem sich hier und da die großen schwarzen Flecken von Wäldern abzeichnen, kommen wir in unserem Volkswagen mit einem Mal an einen großen Fluss. Einen grünen, äußerst wasserreichen Strom, kompakt, tief, von einer Gravität und einer Wucht, bei denen man spürt, dass sie in weite Ferne tragen. Wir sind in Ulm. Der Fluss ist die Donau. Es ist das erste Mal, dass ich diesen berühmten Fluss sehe. Schon allein sein Name und dieses angeschwollene, mächtige Strudeln des Wassers wirken wie ein Zauber auf mich, der mich lange auf der Brücke festhält. Neben mir betrachtet Mina diese flüssige, bewegliche Masse und schweigt. Ich folge ihren melancholischen Augen, die von derselben Farbe sind wie der Fluss und regungslos der Strömung zu jener kleinen Stadt so weit im Osten zu folgen scheinen, durch die einmal dasselbe Wasser fließen wird, das nun unter unserem Blick dahinströmt. Diese Regung, diese Gedanken veranlassen mich dazu, etwas hinabzuwerfen, dass der Fluss bis dorthin mit sich trägt. In meiner Tasche finde ich nur eine leere Streichholzschachtel. Wir folgen ihrem endlosen Fall hinter der Brüstung, bis sie sich sanft aufs Wasser setzt und sich wie ein winzig kleines Floß auf ihren weiten Weg macht. Es strömt das Wasser, es strömen die Gedanken, Ideen, Gefühle. Und was an einem Ort geboren wurde, wendet sich anderswohin, wohin es das Zeichen oder die innere Bestimmung seiner Bewegung leitet. In der Astrologie wird das Sternzeichen Fische durch zwei dieser Wassertiere dargestellt, die sich in entgegengesetzte Richtungen wenden, und aus ihrem Gegensatz schließt man auf den problematischen, zerrissenen Doppelcharakter, die Ambivalenz und den stürmischen Ehrgeiz jener Menschen, die unter diesem Sternzeichen geboren wurden. Wie von zwei riesigen Fischen ist Deutschland von den zwei größten Flüssen Europas gezeichnet, die in entgegengesetzte Richtungen nach Osten und Westen fließen, vom Rhein und von der Donau. Aus dem Flusssternzeichen des Landes ließe sich womöglich wie in einem Horoskop, gäbe es denn neben jener für einzelne Menschen auch eine Astrologie der Nationalcharaktere, auf seine widersprüchliche Zerrissenheit schließen. Neben dem Fluss, neben seiner horizontalen Ausdehnung und Strömung, neben den unbeweglichen Spiegelbildern der kleinen alten Häuser, ragt aufrecht, luftig, einsam das Münster in den Himmel. Dieses enorme gotische Bauwerk und seine bedeutenderen und älteren Schwestern in Deutschland und Frankreich sind unter all den menschengemachten Werken jene, die ob der ihnen innewohnenden Vorstellungskraft und ihrer Unmöglichkeit das größte Staunen hervorrufen, wie riesige, urzeitliche Bäume, der Baum der Erkenntnis womöglich, die in einer kulturellen Wüste gewachsen sind, so dass man nicht recht begreifen mag, aus welcher Tiefe sie die unermessliche Menge an für ihr Erblühen notwendiger Nahrung gezogen haben. Ganze Welten, einheitlich in Gestus und Form, prall gefüllt mit unzähligen Völkerschaften, Säulen, Schäften, Pfeilern, Rippen, Statuen, versteckten Figuren, Schluchten, Öffnungen, Turmspitzen, Fensterscheiben, naturalistischen Personendarstellungen aus Stein, grässlichen Karikaturen, Allegorien. Mit einer zugleich synthetischen und in den Details unendlich analytischen Vollständigkeit, mit Bergen und Ameisen, göttliche Komödien, angeordnet nach geheimen Maßen, nach symbolischen Verhältnissen, losgelöst von der Erde und zugleich voll vom täglichen Leben eines mittelalterlichen Dorfes, von den Traditionen der Handwerkergilden, von den gewohnten Alltagsgesichtern und von den grässlichen Geistern der Nacht. Doch erkennen wir in diesen unendlichen Verzeichnissen einer vergangenen Wirklichkeit, erstaunt über diese Offensichtlichkeit, ihren wegweisenden, zukunftsgerichteten Charakter als außerordentliche Himmelsmaschinen. Sie sind die gigantischsten Maschinen, und sie wurden, so viele Jahrhunderte vor den wirklichen Maschinen, für das Gebet geschaffen, aus demselben kalten, himmlischen, erbarmungslosen, mystischen und zugleich rationalen Impuls heraus, der später die neuen Satelliten zum Mond schicken sollte. Diese gigantischen Maschinerien des Glaubens, der einzigartigen großen mittelalterlichen Emsigkeit, stehen wie nicht von dieser Welt isoliert und riesenhaft inmitten der winzig kleinen Häuser, in keinem Verhältnis zu diesen. Sie allein sind von Gewicht und Schwerkraft befreit, losgelöst in einem Gleichgewicht der Spannungen und Kräfte, steinerne Wälder, nur vom pflanzenhaften Drang in die Höhe getrieben, körperlos in der magischen und theologischen Perfektion der Maße. Von hier aus, in Ländern wie diesem, in denen es keine Renaissance gegeben hat, die die Dinge wieder auf den Boden zurückgeholt, ihnen Gewicht verliehen und die Harmonie der Sinne zurückgegeben hätte, zweigen beinahe unvorstellbar lange Wege ab. Nicht nur die Grundelemente der modernen Architektur und Kunst, sondern als indirekte und dennoch zwangsläufige Folgen Reformation, industrielle Revolution, Triumph der Technik, Kernspaltung, Flucht ins Weltall. Und hier, an den Ufern strömender Flüsse, am Fuße dieser isolierten, großartigen Wälder aus Gedanken und Stein, hat der Geist des Totalen sein natürliches Zuhause. Und als seine rechtmäßigen, schrecklichen Kinder werden Träume, Ambitionen, messianische Hoffnungen geboren. Als wir vor dem Turm stehen, von dem man sagt, er sei der höchste aller Kirchtürme auf der Welt, pfeift und bläst der Wind so eisig, dass es beinahe unmöglich ist, auch nur kurz innezuhalten, um all die Details zu betrachten. Die Figuren, die durch das Laubwerk der Kapitelle zu sehen sind, die Schneckenhäuser der Wendeltreppen, die Bündel der Orgelpfeifen und der Säulenschäfte, das Dickicht der Zweige, das Heer von Heiligen, die filigrane Handwerkskunst der Steinmetze, die Spinnennetze der Gewölbe, die sich in höchster Höhe über diese Pflanzenwelt spannen. Die eisigen und schneidenden Windböen jagen uns beinahe um das Münster herum. Mina fröstelt vor Kälte in ihrem zu leichten Übermantel. Auf dem großen, von den Bomben aufgerissenen Platz vor der Fassade stehen die Wagen, Zelte und Hütten der Jahrmarktleute. In den alten engen Gassen kann man große Zugpferde vorbeiziehen sehen. Auf dem Pflaster brennt ein Feuer. Verschwommen zittert der gelbliche Widerschein auf einem spitzen mittelalterlichen Gebäude, dem wichtigsten Bauwerk nach dem Münster, dem alten Salzlager. Man könnte sagen, dass die schrecklichen und wunderbaren Impulse, die im Laufe der Jahrhunderte von hier im Schatten des Münsterturmes ausgegangen sind und auch heutzutage noch überall die unvorstellbarsten Folgen nach sich ziehen, nichts als Ruinen zurückgelassen haben, inmitten derer das Gefühl der Erhabenheit in Minderwertigkeitskomplexe umgeschlagen ist und erniedrigte oder fremde Menschen umhergehen. Eine äußerst komfortable Autobahn, ein gigantisches Unterfangen, das von der Arbeitskraft der Sklaven des Hitlerregimes ins Werk gesetzt wurde, führt uns durch weitere sanfte Hügel und ordentliche Dörfer, durch feuchte Waldgeheimnisse bei Anbruch der Nacht vor die Tore Stuttgarts. Von den waldigen Anhöhen aus gesehen, die die Stadt beherrschen und umgeben und zwischen denen sie hingestreckt liegt, wirkt sie mit ihren Lichtern, mit ihren Fabriken riesengroß und zauberhaft. Und sie war einmal bekanntermaßen eine der schönsten Städte Deutschlands. Aber von dem, was sie einst war, ist nichts oder so gut wie nichts mehr übrig. Das Hotel, in dem wir logieren, gegenüber dem Bahnhof, heißt Graf Zeppelin. Es ist neu, das Beste in der Stadt. Noch heute, wenn ich daran zurückdenke, bezaubert mich der Anblick der Industriestadt in ihrer geschäftigen, rauchverhangenen Trostlosigkeit, der sich mir aus meinem hohen Fenster eröffnete. Auf einem Tischchen finde ich eine viersprachige Einladung, die Fabrik von Mercedes-Benz in Untertürkheim und das Automobilmuseum von Daimler-Benz mit über 150 historischen Objekten zu besuchen. Einen noch besseren Ausblick, wie aus der Vogelperspektive, werde ich später von der hohen Spitze des Fernsehturms aus haben, der dünn zwischen den Wolken emporragt, wo der Höhenwind das Schneegestöber heftig gegen die Fensterscheiben des im Himmel schwebenden Restaurants wirbelt. Aber bei einem abendlichen Spaziergang durch die brandneuen Straßen finde ich zwischen dem stockenden Verkehr und den Lichtern der reichen Produktionsstätten nichts weiter als Provisorien. Baracken aus Metall und Glas, Schaufenster, Nachbauten wie aus der amerikanischen Provinz. Ein reiches, kurzlebiges, eintöniges Funkeln, Durchgänge und Unterführungen. Bauwerke, die trotz ihrer instabilen, zerbrechlichen, provisorischen und abstrakten Machart doch auch Fertigkeiten und Intelligenz erkennen lassen, die aber keine Verbindung zur Erde, keinen Charakter oder wahren Stil haben. Eine glänzende und durchsichtige Welt der reinen Fassade, die absolut gar nichts in und hinter sich zu haben scheint. Nach und nach überkommt einen inmitten des eintönigen Funkelns und Überangebots an Waren, die das Stadtbild prägen, eine tiefe Langeweile, ein Unbehagen und das Verlangen, eine alte Mauer oder ein heiteres Gesicht zu sehen. Meine Freunde sagen mir, am Bahnhof gebe es ein durchgängig geöffnetes Café, das Espressomaschinen habe. Nachts läuft dort auch ein Kinematograph. Und in den Räumlichkeiten der Bar finden sich die gleichen Leute wie an allen Bahnhöfen. Menschen, die stundenlang zum Aufwärmen bleiben, auf einen Zug warten, die Wartezeit in Müßiggang verbringen. Rainer und Mina verabschieden sich von mir. Es sei schon spät und Mina sei müde. Ich bleibe allein sitzen, noch will ich nicht ins Hotel des Grafen Zeppelin gegenüber zurück. Auf den Barhockern neben mir sitzen zwei dunkelhäutige junge Männer mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen und grünlichen Gesichtern, so ganz anders als die hier üblichen und insgesamt sizilianischen Bauern nicht unähnlich. Vermutlich, weil sie mich mit Rainer Französisch sprechen gehört haben, reden sie mich in dieser Sprache an, als sei ich selbstverständlich einer ihresgleichen und ein Freund. Es sind zwei Algerier, sie kommen aus Paris, wo sie wegen der Polizei nicht länger bleiben wollten. Hier gibt es Arbeit für alle. Ich bin ein sehr guter Mechaniker, sagt arglos prahlend derjenige der beiden, der bereitwilliger ist, sich mit mir zu unterhalten, während der andere mit konzentrierter Miene zuhört. Ich kann ein Automobil ganz allein zusammenbauen. Aber hier sind wir nur Handlanger. Und du? Suchst du Arbeit? Was machst du? Ich schreibe, sage ich ein wenig verschämt. Ah, sehr gut. Du machst die Aufschrift auf Schildern. Das ist eine gute Arbeit. Da wirst du gut verdienen. Hier gibt es keine Arbeitslosigkeit, das habe ich gesehen. Und sie zahlen ziemlich gut. Aber das Wetter finde ich nicht so gut. Nach Frankreich gehe ich nicht zurück. Aber ich will irgendwo anders hin. Erzähl mal, gibt es in deinem Land, in Italien, Arbeit? Meine Mama war aus Italien, aus Rom. Sie ist gestorben. Ich habe Verwandte in Rom. Sie haben ein Café in der Straße zum Pantheon, aber ich habe sie nie kennengelernt. Aber sie sagen immer, ich solle nach Rom kommen. Sie lieben mich, wollen mich dort haben, wollen, dass ich komme. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe Angst, dass ich da nicht mehr wegkomme, verstehst du? Das einzige Gute des Menschen ist die Freiheit. Ich habe Angst, meine Freiheit zu verlieren, wenn ich nach Rom gehe. Meine Verwandten würden mich nicht mehr gehen lassen. Und sie erzählen mir auch, dass es in Italien schreckliche Dinge gibt. Schrecklich wegen ihrer Schönheit. Dass man, wenn man die einmal gesehen habe, nicht mehr weggehen könne. So habe ich, spür mal. Er nimmt meine Hand und führt sie an seine Brust. Zwei Herzen hier. Eines sagt, geh nach Rom. Das andere sagt, geh nicht. Ein junger, blonder Deutscher mit Brille, Barett und einer gelben Regenjacke, der von unserem Französisch angezogen wurde, platzt wie ein riesiges Klischee in diese seltsame, bäuerliche Poesie hinein. Vous parlez français? Sagt er und verkündet, glückselig, dass er diese Sprache, die er auch beherrscht, einmal anwenden kann. Französisch ist schön. Es ist eine Sprache für Frauen. Spanisch ist für Männer. Und Italienisch? Frage ich ihn. Italienisch ist für den schönen Gesang. Und sagen Sie, was denken Sie über die deutsche Sprache? Welchen Eindruck hatten Sie, als Sie sie zum ersten Mal gehört haben? Ich sage, ich würde ihm mit einem Epigramm von Goethe antworten. Von Goethe und Schiller? Erwidert er. Nein, von Goethe. Ah ja, Goethe und Schiller, Goethe und Schiller, wiederholt er, überzeugt von der Unzertrennlichkeit dieses Paares. Goethe und Schiller, antworte ich und gebe es auf, zwischen den beiden zu unterscheiden. Goethe und Schiller, wenn Sie so wollen, haben ein Epigramm verfasst, das folgendermaßen lautet: Vieles habe ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen, Öl gemalt, in Ton habe ich auch manches gedruckt, aber unbeständig und nichts gelernt noch geleistet. Nur der Meisterschaft nah brachte ich ein einzig Talent, Deutsch zu schreiben. Um meinen Gesprächspartner nicht zu beleidigen, lasse ich den Schluss des Epigramms weg. Und so verdarb ich, unglücklicher Dichter, in dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst. Der Blonde scheint das Zitat nicht verstanden zu haben. Goethe und Schiller, großartig. Wenn man nun aber zwischen den beiden unterscheiden wollte, füge ich vorsichtig hinzu, wen würden Sie bevorzugen? Das kann man nicht sagen. Goethe und Schiller. Und wen bevorzugen Sie von den modernen deutschen Schriftstellern? Ich habe wirklich keine Zeit, die zu lesen. Ich bin Architekt, gibt er zur Antwort. Und von den Architekten? Das könnte ich nicht sagen. Da gibt es so viele. Ich baue Häuser für Kleinfamilien. Man arbeitet, da bleibt keine Zeit für anderes. Jetzt haben wir Frieden. Keine Kriege mehr, nie wieder. Mein Bruder ist Arzt. Ich baue Häuser für Kleinfamilien. Man soll uns jetzt bloß nicht mit Kriegen kommen. Mit einem Goethe und Schiller verabschiede ich mich von ihm. In Stuttgart, in seinem jetzigen Zustand nach der Zerstörung und dem Wiederaufbau, nachdem die Vergangenheit physisch zertrümmert und beseitigt worden ist, gibt es nur noch Platz für die Arbeit und für die Menschen der Arbeit. Maschinenbau, Automobil- und chemische Industrie sowie Verlage und großartige Druckereien. Die Massen auf der Straße sind gefangen in einer Geschäftigkeit ohne Ablenkungen, eingelullt in Klischees, unempfänglich für die Gefahren der Kultur, wunschlos glücklich in ihrem Frieden, ohne Probleme und Ängste. Was hier während dieser aufgezwungenen Ferien heranreift, dafür gibt es noch keinerlei Anzeichen. Nicht nur Stuttgart, sondern alle oder so gut wie alle alten kleinen Städte Deutschlands sind in Bezug auf das, was sie einmal waren, tot. Zertrümmert von den Bomben, neu und unkenntlich wieder aufgebaut oder geschickt gefälscht. Es sind nur wenige übrig, die diese gewaltsame Metamorphose nicht erleiden mussten. Rainer, der doch von sich behauptet, es gefalle ihm hier oder in Köln oder Frankfurt oder in seiner Heimatstadt Düsseldorf, wo er ein Haus und seine Familie und Kinder hat, will, dass ich mir mit ihm ein paar dieser seltenen, übrig gebliebenen Orte ansehe, die in seinen Augen immer noch zu einem Land gehören, in dem alles noch am Anfang stand und in dem er heute, nach all den romanhaften und dramatischen Ereignissen seines Lebens, zusammen mit Millionen anderen Menschen, worauf eigentlich wartet? Vielleicht auf nichts. Ich vermute, dass dieses Erforschen seiner Erinnerungsreste für ihn bitter sein muss. Doch äußerst lieblich ist das Land, durch das wir am nächsten Vormittag fahren. Nachdem wir die Vororte mit ihren neuen Fabriken, einer neben der anderen, und ihrer modernen Architektur hinter uns gelassen haben, erstreckt sich überall um uns herum altes schwäbisches Land. Eine sanfte Weite, Wäldchen, Städte und Dörfer, die unversehrt außerhalb der Zeit zu existieren scheinen. Durch den feinen Regen, vielmehr ein durchsichtiger, beinahe farbloser Nebel, erscheint unter uns eine weite, von Flüssen durchzogene Ebene, die hier und dort von den schüchternen Strahlen einer unsichtbaren Sonne erhellt wird, die durch das Grau der Wolken dringen. Wir sind in Schwäbisch Hall. Es ist eine der wenigen Städte, die praktisch vollständig unversehrt geblieben und deren Steine noch die alten sind, nicht bloß Nachbildungen eines guten Wiederaufbauwillens. Auch ihre kleine Welt ist noch die von früher, die imaginierte Beständigkeit eines Völkchens, das zurückgezogen in seine Familienbande unter berggipfelähnlichen Dächern die schrecklichsten Unwetter überdauert hat. Wir überqueren die alte Brücke über den Kocher, streifen zwischen den mittelalterlichen Häusern umher, zwischen den stehenden, klaren Seitenarmen des Flusses über eine kleine, von einer Holzkonstruktion überdachte Brücke, vorbei an ehrwürdigen Mauern, Türmen, Ladenschildern, Häusern, die die gotischen Augen ihrer Fenster halb geschlossen haben, und steigen zum höchsten Punkt des Städtchens mit der romanisch-gotischen Kirche von St. Michael empor. Der Platz vor der Kirche vereint alle Jahrhunderte in sich. Umgeben von den mittelalterlichen Häusern mit ihren spitzen Giebeln und den Farbschattierungen des Rathauses mit seinen Knäufen, Schnörkeln, Kurven und der gravitätischen, handwerklichen Anmut einer großen weißen Kommode. Gegenüber erhebt sich über einem äußerst breiten und hohen Treppenaufgang die Kirche mit ihrem romanischen Turm als Vorhut. In der Vorhalle des Turmes steht auf dem zentralen Pilaster ein heiliger Michael aus Stein, der aussieht wie ein braves Mädchen, das frühmorgens aufgestanden ist und noch im Nachtkleid mit einem großen Schwert den Boden seines Kämmerleins fegt. Rings um die Kirche erzählen die alten Gräber, Statuen, Bas-Reliefs und Grabinschriften die ununterbrochene Geschichte des Todes. Im Inneren befinden sich die berühmten Holzfiguren der alten schwäbischen Meister. Ich halte jedoch lange vor den Votivtafeln aus dem 16. und 17. Jahrhundert inne, die überall angebracht sind. Auf einigen von ihnen sind sakrale Sujets abgebildet, volkstümliche Nachahmungen des italienischen Manierismus mit Figuren in württembergischer und fränkischer Tracht und darunter fromme Abbildungen der gottesfürchtigen Stifterfamilien. Oft beschränkt sich die Darstellung jedoch auf eine Familiengruppe, die um irgendein religiöses Symbol versammelt ist, um ein Kruzifix oder einen Kalvarienberg in einer öden apokalyptischen Landschaft. Die Familien sind minutiös und akkurat gemalt. Aber nur die Väter und Mütter oder irgendwelche anderen wichtigen Familienmitglieder, wie bereits verheiratete Erstgeborene, Onkel oder Großväter, weisen die Präzision von Porträtdarstellungen auf, die naturalistische Wiedergabe von Bärten, Frisuren oder Schmuck. Die Kinder haben alle die gleichen anonymen Gesichter und die gleiche Kleidung und sind zu beiden Seiten aufgereiht, auf der einen die Jungen, auf der anderen die Mädchen, die alle wie kleine Nonnen aussehen. Diejenigen, die zum Zeitpunkt der Anfertigung des Gemäldes bereits verheiratet waren und daher das Recht auf ein eigenes Gesicht erlangt hatten, haben neben sich ihre Frau oder ihren Mann sowie die eigenen Kinder stehen. Bei einigen von den Kindern weist ein kleines Kreuz über dem Kopf darauf hin, dass sie ihre Kindheit nicht überlebt haben. Die Totgeborenen und jene, die im Kleinkindalter gestorben waren, sind wiederum zu Füßen der versammelten Familie abgebildet. Als winzig kleine Leichname liegen sie in Windeln gewickelt am Boden, wie kleine weißliche Würstchen. Und um ihren Tod kenntlich zu machen, ist auf die Windeln oftmals ein rotes Kreuz gemalt, das teilweise vage an ein Hakenkreuz erinnert. Diese Malereien, auf denen alle wichtigsten Familien der Stadt abgebildet sind, vermögen eine vollständige Geschichte von ihr zu schreiben. Diese bärtigen Gesichter, diese unterwürfigen, harten Augen, diese Gesichtszüge voll bürgerlicher und religiöser Würde, diese prominenten Reichen, umgeben von ihrer überaus zahlreichen, gesichtslosen und geordneten Nachkommenschaft, von jenen kleinen, mit bürokratisch liebevoller Gewissenhaftigkeit erfassten Leichnamen, haben die Reformation gesehen, betrieben und erlitten, die Religionskriege, Bauernkriege, Hungersnöte, Gemetzel, Pestausbrüche, Feuersbrünste und Zerstörungen dieser beiden Jahrhunderte. Und sie wurden hier, unter grausamen Kreuzen, in ihren besten Kleidern festgehalten, um für alle Ewigkeit familiäre Ordnung, bürgerliche Würde und den Anschein eines ruhigen Gewissens zur Schau zu tragen. Diese so naturalistischen und konformistischen Darstellungen mit ihrer Selbstzufriedenheit und ihrer Herzlosigkeit, mit ihrer Vorspiegelung einer falschen Sicherheit und ihrer Fantasielosigkeit weisen dieselbe sadistische und betuliche Grausamkeit auf. O Gevatter Tod, o Frau Trude, wie einige Volksmärchen der Gebrüder Grimm. Und man könnte meinen, sie seien von einem armlosen Kalligraphen gemalt worden, wie jenem Thomas Schweiger, der auf einem grimmigen Porträt mit geduldigen Füßen Initialen illuminiert. Ich mache mich später in den Buchhandlungen, Bibliotheken und historischen Amtsgebäuden der Stadt auf die Suche nach einem Buch über diese Votivbilder, über diese Familien, doch ohne Erfolg. Ich finde es seltsam, dass in diesem Land, in dem doch die genauesten Nachforschungen über die unbedeutendsten Kleinigkeiten angestellt worden sind, noch niemand so ein Buch geschrieben hat. Mit ein wenig methodischer Archivrecherche und viel Fantasie ließe sich hier eine außergewöhnlich wahrhaftige Geschichte schreiben oder ein echtes Märchen des Todes. Wir gehen ins Hotel Adler neben der Kirche von St. Michael, ein Hotel aus dem 16. Jahrhundert, das von seinen namensgebenden Vögeln bewacht wird. Es ist schon spät und wir müssen uns damit abfinden, dass die Küche bereits geschlossen hat. Die Kellnerin, die uns bedient, sieht dafür wahrlich wie ein gotischer Engel aus, der von einer Kathedrale herabgestiegen zu sein scheint. Die gleichen leicht schiefgeschnittenen Augen, ein langer, biegsamer Hals und ein beinahe völlig gerader Rücken. Ich sage ihr das, und sie freut sich leicht verschämt darüber. Leider lässt der Besitzer den großen Saal des Hotels gerade modernisieren. Und obwohl dieser eigentlich noch geschlossen ist und die letzten Malergerüste noch stehen, erlaubt er uns triumphierend eine kurze Besichtigung. Ringsherum an den Wänden hat er die Geschichte der Stadt malen lassen. Als wir den Saal betreten, erklärt gerade der Maler, ein alter Lehrer der örtlichen Kunstgewerbeschule, mit professioneller Pedanterie einer großen Gruppe von Schülern den Stoff seiner Gemälde. Natürlich habe er mit der vorgeschichtlichen Zeit begonnen, mit den Kelten und mittelalterlichen Legenden und Geschichten. Aber die wichtigsten Bilder seien jene über das Salz, die alte Solequelle, um die herum die Stadt entstanden sei, und die Salzmine, die dann später entdeckt worden sei und die so viele Jahrhunderte lang der wesentliche Grund für die Entwicklung, den Wohlstand und die Kunst von Schwäbisch Hall gewesen sei. Die zweite Inspirationsquelle des Lehrers sei der berühmte böse Geist gewesen. Eine teuflische Gestalt, die jahrhundertelang ihr Unwesen in dieser Gegend getrieben habe. Der Maler wiederholt vor seinen Zuhörern mit denselben Worten dieselbe rationalistische Erklärung, die mir der Inhaber des Hotels kurz zuvor gegeben hat. Salz macht durstig, Durst lässt einen trinken, das Trinken vernebelt die Klarheit des Denkens und das bringt den Glauben an die Existenz böser Geister hervor. So hat das Salz die Stadt, ihre Schönheit, ihren Reichtum, ihre Engel und sogar ihre Dämonen hervorgebracht.
Thomas Sarbacher mit der fünften Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958, geschrieben von Carlo Levi, übersetzt aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker. Falls Sie selbst lesen möchten, das Buch ist erschienen im CH Beck Verlag und das Hörbuch bei Speak Low. Ab heute gibt es aber die ungekürzte Lesung, auch für Sie in der ARD Audiothek zum Nachhören.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der SPD-Vorstand hat die neuen Minister und Ministerinnen für die schwarz-rote Koalition bekannt gegeben. In einer Erklärung heißt es, erfahrene Persönlichkeiten aus Bundes- und Landespolitik treffen auf neue Gesichter, die für den Generationswechsel in der SPD stehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Bei den neuen Ministern im Kabinett handelt es sich um 4 Frauen und 3 Männer. Dazu kommen 2 Staatsminister. Der einzige SPD-Minister, der in der neuen Bundesregierung in seinem Amt bleibt, ist Verteidigungsminister Pistorius. Nachfolgerin von Arbeitsminister Heil wird die ehemalige Bundestagspräsidentin Baas. Der frühere Ostbeauftragte Schneider soll das Umweltressort bekommen. Dass Parteichef Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler wird, war bereits vorher bekannt.
Das israelische Sicherheitskabinett hat die Pläne der Armeeführung